请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Samstag, dem 30. Mai 2026 im Programm. Zuerst das Kulturpanorama mit Benedikt Kroll. In Reise durch Taiwan besuchen wir heute mit Kirill Knips und Annette Lohr das buddhistische Foguangshan Museum in Kaohsiung in Südtaiwan. Nun zuerst das Kulturpanorama.
Zum ersten Mal spielt diesen Juni ein Orchester aus Taiwan in einer Tournee, sowohl in der Berliner Philharmonie, im Gewandhaus zu Leipzig und auch im Wiener Musikverein. Das Taipei Chinese Orchestra bringt dabei einen einzigartigen Klang nach Europa. Traditionelle chinesische Instrumente, die eine moderne taiwanische Geschichte erzählen. Doch die Bedeutungstiefe dieser Tournee ergibt sich aus taiwanischer Sicht nicht nur aus der Kombination dieser drei Spielstätten. Für den Dirigenten Zheng Libin und für das taiwanische Publikum, das in Taipei ein Vorkonzert der Tournee hören durfte, ist das ausschließlich aus Stücken taiwanischer Komponisten bestehende Repertoire Ausdruck eines sich weiterentwickelnden nationalen Selbstbewusstseins. Es nun in die Welt an drei historische Spielorte zu tragen, erfüllt sie mit Stolz. Auch für den renommierten Schweizer Cellisten Yang Wenxin, der taiwanische Abstammung ist und als Gastsolist mit dem Orchester auftritt, tritt das Orchester als Botschafter der eigenen Kultur auf.
Wenn ein Orchester auf Tournee geht, das gilt ja für die Berliner Philharmoniker genauso, man ist ja dann doch auch ein bisschen ein kultureller Botschafter von dem Kulturkreis, woher man stammt. Und die weltpolitische Lage ist jetzt ja so, dass Taiwan irgendwie gucken muss, wo es bleibt. Und Taiwan hat da sehr viel zu bieten. Es ist aber noch nicht so bekannt. Es ist nicht unbekannt, aber es ist jetzt es wird immer mehr und immer besser. Und ich finde das ganz großartig, dass eben so diese Musik, dieses Orchester als Botschafter der taiwanischen Kultur auf die Reise geschickt wird. Also meine Eltern sind aus Tainan, ich bin ja taiwanische Wurzeln, bin aber in der Schweiz geboren und in Mitteleuropa, so Schweiz, Deutschland sozialisiert. Mein Beruf ist ja westlicher Musik, Schwerpunkt. Und ich bin aber hier glücklicherweise noch ein gern gesehener Gast. Also für die Taiwanesen bin ich ein Taiwanese, der jetzt zurückkommt und einen schönen Cello spielt. Und ich fühle mich sehr geehrt, dass ich jetzt da auch ausgewählt bin, dieses Konzert zu spielen. Und es gibt dann doch eine Verbindung, nicht?
Herr Yang spielt den Solopart im Cellokonzert in C-Dur vom Komponisten Xiao Taiyuan, der sich 1990, als er das Concerto schrieb, im Exil in den Vereinigten Staaten befand. 1980 hat er ein Stück namens Der Marsch der Demokratie geschrieben, dessen Text von der damaligen Kuomintang-Regierung als Aufruf zur Demokratie- und Unabhängigkeitsbewegung gewertet wurde. Er wurde auf eine schwarze Liste gesetzt, die erst 1992, also 5 Jahre nach Ende des Kriegsrechts, aufgehoben wurde. Verbindendes Motiv zwischen den Abschnitten des Konzerts ist ein Volkslied aus dem Süden Taiwans mit dem Titel Heimweh.
Was man unbedingt heraushört und auch spürt, wenn man diese Musik spielt, es ist so viel Heimweh dabei, nicht? Und vielleicht, also es ist so eine spontane Vermutung, also das weltberühmte Dvorak-Cello-Konzert ist ja auch in Amerika geschrieben und hat auch sehr viel Heimweh. Und vielleicht hat er sich da inspirieren lassen von diesem Konzert. Es ist sehr viel Heimweh. Es wird immer die ähnliche Floskel wieder erklingt immer wieder. Und es ist so schön, man kann sie ewig und sehr viel mal hören.
Das Cellokonzert wird in einem Arrangement speziell für ein chinesisches Orchester aufgeführt, das Taipei Chinese Orchestra eigens hat anfertigen lassen.
Das Stück, dieses Cellokonzert von dem Herrn Xiao Taiyuan, ist ja ursprünglich mit symphonischem Orchester konzipiert. Und ich fand aber die Idee dieser Adaption für ein chinesisches Orchester sehr gelungen, weil, jetzt muss ich vorsichtig sein, weil die Musik, also wenn man es jetzt mit symphonischem Orchester spielt, dann ist natürlich ein Cellokonzert ganz schnell mit einem Dvorak-Konzert und mit einem Schumann-Konzert verglichen. Jetzt ist aber die Musik von Xiao Tairen ganz anders. Also es ist eine ganz andere Art Musik. Ich möchte es mal wertfrei sagen, so dass diese exotische Farbe sehr viel dazu beiträgt, diese Musik zu genießen.
Für die allermeisten Zuhörer in Europa dürfte dieser Klang eine völlige Neuentdeckung sein. Das Orchester besteht aus traditionellen chinesischen Instrumenten aus Seide und Bambus. Die Melodien streichen die Musiker auf zweiseitigen Kniegeigen wie der Erhu. Für das harmonische Gerüst sorgen Zupfinstrumente, etwa die birnenförmige Laute Pi Pa oder das Hackbrett Yang Qin. Und über allem schweben die hellen Töne traditioneller Bambusflöten.
Die chinesischen Instrumente, sie verfolgen doch ähnliche Prinzipien der Klangerzeugung. Also die Erhu, die Kniegeige, wird mit Bogen gespielt und das ist ja wie bei uns Streichinstrumenten auch. Allerdings ist die Weiterentwicklung des Klangkörpers vielleicht, ja, also nicht so weit fortgeschritten. Es ist auch nicht gedacht, in ganz großen Sälen zu spielen. Das Instrument selber ist sehr fragil eigentlich. Ich finde, es weckt also ganz wunderbare Gefühle, weil es so eben ein sehr empfindsames Instrument ist. Hingegen die Blasinstrumente, also diese Sheng, diese große Mundorgel quasi, die Mundhorn, diese überdimensionale Mundharmonik, das ist also wirklich, das stellt was dar. Das ist ein sehr lautes Instrument. Und besonders diese Zupfinstrumente geben dem Ganzen natürlich ein schönes exotisches Flair. Und ich glaube schon, dass das für das deutsche Publikum oder für europäisches Publikum einfach sehr reizvoll ist, mal einen Abend lang solche Musik zu hören. Ich glaube, dass das Publikum einfach begeistert sein wird, interessiert. Man sieht einfach, wie die Instrumente gespielt werden. Und die Klänge sind so wohltuend, dass man quasi im Kopf verreisen kann. Ja.
Das Orchester spielt am 3. Juni in der Berliner Philharmonie, am 4. Juni im Gewandhaus zu Leipzig und am 7. Juni im Wiener Musikverein. Freuen Sie sich also auf die europäische Tournee des Taipei Chinese Orchestra mit 3 Spielstätten, auf die sich auch Herr Yang Wenqin freut.
Für mich, nachdem ich ja in München lebe, es war natürlich ein Angebot, wovon man nur träumen kann, nicht? Diese 3 Säle. Da können wir noch Konzertgebau dazu nehmen und Zürich Tonhal. Ich weiß nicht, es gibt ja überall ganz tolle Konzertsäle, aber also Berlin und Gewandhaus, also geschichtsträchtig, und Wien sowieso ist ja das Zentrum der Welt, der Musikwelt. Und jedem, der ich das erzähle, dem fällt die Kinnlade runter. Ja, ich habe ja in Berlin studiert und ich kenne den Saal vom Publikum her sehr und ich finde das wirklich einer der besten Säle. Habe dann auch ein paar Mal da spielen dürfen. Und das ist einfach ein wahnsinniges Erlebnis, genauso wie Wien. Leipzig kenne ich nicht so gut, aber ich war früher im Orchester, da haben wir da auch schon gastiert.
Zum Abschluss ein Wort von Herrn Yang zu seiner Heimat München.
Ja, und jetzt muss ich doch noch eine kleine Spitze loswerden. Also München ist eben nicht auf dem Programm, weil es ja da keinen Saal gibt. Und seit ich in München lebe, 89, wird ja darüber gesprochen, einen Konzertsaal zu bauen. Und findet einfach nicht statt. Und es ist schon sehr viel Geld ausgegeben worden. Man hat das Grundstück gepachtet, man hat einen Architektenwettbewerb gemacht und es wird dauernd was gemacht. Aber so richtig die Schaufel in die Hand nehmen, macht man nicht. Und das ist einfach eine Tragödie. Diese Spitze muss ich jetzt leider noch mal loswerden.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Reise durch Taiwan.
Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Radio Taiwan International mal wieder mit dem Reisemagazin Reisen in Taiwan. Kirill begrüßt Sie am Mikrofon und mein nächster Gesprächspartner hat sich eingefunden. Die Annette, die hat sich mal kurz Zeit genommen für mich, dass sie mal so ein bisschen von ihrem beliebten Reise- und Ausflugsziel in Taiwan erzählen will. Hallo erstmal.
Hallo.
Ja, was hat dich, willst du mal kurz ein bisschen dich vorstellen, was hat dich nach Taiwan verschlagen?
Ah ja, das ist eine längere Geschichte. Ich bin zusammen mit meiner Tochter hergekommen. Meine Tochter wollte hier studieren. Die ist halb chinesisch, also halb Festlandchinesisch und ist aber in Deutschland aufgewachsen und wollte dann irgendwann nicht mehr in Deutschland bleiben. Und dann haben wir geschaut, wo sie am besten und idealerweise unterstützt von einem Stipendium studieren kann in Asien. Und dann sind wir auf Taiwan gekommen.
Ach so, ja, okay. Genau. So kann es kommen. Jeder hat so seine Geschichte, wie er in Taiwan landet. Da ist... Die haben alle so ihre gewisse Ähnlichkeit. Ja, okay. Aber darüber wollen wir eigentlich jetzt nicht so reden. Wir wollen ja über ein Reise- und Ausflugsziel reden. Und da hast du dich in den tiefen Süden, in den tiefsten Süden begeben.
Ja, ich bin jetzt nicht so der Verreiser tatsächlich in Taiwan. Aber das habe ich dann gleich im ersten Jahr gemacht, weil ich habe hier meinen Master gemacht und habe da war da TA für einen Religionskurs an der NCCU. Und dann haben wir gute Connections gehabt durch unsere Professoren zu sämtlichen buddhistischen Vereinigungen praktisch hier in Taiwan. Und dann hat uns der Professor unsere Professorin mitgenommen nach Kaohsiung. Und zwar in der Nähe von Kaohsiung gibt es das Buddha-Museum von Fo Guangshan. Fo Guangshan ist eine der vier großen buddhistischen Vereinigungen hier in Taiwan. Es gibt viele, kleine auch, aber die vier großen... Fo Guangshan ist also sehr prominent darunter. Und zwar muss man dazu sagen, dass Buddhismus vielleicht hier in Taiwan nicht so ist, wie man sich das in Deutschland vorstellt, dass man halt im Tempel sitzt und meditiert und sonst nichts macht, sondern das in Taiwan nennt sich humanistischer Buddhismus. Das lässt sich nicht so wirklich gut übersetzen aus dem Chinesischen. Heißt, dass es aufs Diesseits ausgerichtet ist. Das heißt nicht, man sitzt nicht rum und hofft dann irgendwann Erleuchtung zu erlangen und ins Nirvana abzudampfen, sondern man versucht im Diesseits Leuten zu helfen, Tieren zu helfen. Also die Schwerpunkte sind unterschiedlich bei den verschiedenen Organisationen. Humanitär quasi.
Ja, humanitär, also human bezieht sich jetzt so mehr auf Menschen, aber kann sich dann halt auch auf Tiere beziehen.
Bei Zichi, das ist eine andere der vier großen Zichi, die haben es zum Beispiel, sind strikt vegan, was Fo Guangshan jetzt nicht ist. Und die sind sehr aktiv im Umweltschutz und eben mit veganer Erziehung und Aufklärung und so unterwegs. Also unterschiedliche Schwerpunkte.
Ja, okay. Also das sind schon noble Ziele, das muss man schon sagen. Also sowas ist ja immer zu befürworten. Aber also am Fo Guangshan, da so wie ich das jetzt recherchiert habe, da ist dann auch vor allem immer jährlich am 25. Dezember das dann ein großes Fest, ein großer Umzug.
Genau. Warum wir da eben hingefahren sind? Also es nennt sich übersetzt dann auf Englisch When Buddha Meets the Gods, also wenn Buddha die Götter trifft. Und das machen die seit 2011. Und zwar wurde da eben das Buddha-Museum gebaut. Buddha-Museum hört sich so prosaisch an. Das ist, schaut nicht aus wie ein Museum, was man sich darunter vorstellt. Das ist, das Konzept ist, das reine Land, also buddhistische reine Land, praktisch um diesseits nachzubauen. Das heißt, es schaut aus wie aus einem buddhistischen Märchen, dieses Teil. Es sind riesige Pagoden, es ist eine riesige goldene Buddha-Statue, also die auf dem Dach dieses Museums steht. Es ist tatsächlich ein Museum drunter, aber Also mehr, als man sich darunter vorstellt. Genau. Und da findet jedes Jahr am 25. Dezember eben zur Einweihung praktisch, zum Jahrestag dieses Buddha-Museums, eine große interreligiöse Veranstaltung statt, die Harmonie zwischen den Religionen propagiert.
Also da hat man symbolisch den 25. Dezember genommen, meinen Geburtstag. Mhm. Nee, das ist tatsächlich mein Geburtstag, aber auch, wir wissen auch alle, es ist der erste Weihnachtstag, das scheint also nicht zufällig gewählt sein. Ja. Und dass man da halt mehrere Religionen miteinander verquicken kann. Also was ich auch in Taiwan so gesehen habe oft, ist, dass man nicht irgendwie streng in irgendeine Richtung religiös praktiziert, sondern da, also auch wenn man in die Kirche geht, dass da auch immer noch irgendwie so buddhistische oder fernöstliche Riten und sowas gefeiert werden und das halt so alles verquickt werden. Also die Idee ist halt, das alles verquicken zu lassen, die ganzen religiösen Strömungen, so wie ich das, also wahrscheinlich hat man deswegen halt den 25. Dezember gewählt. Also also das ist ein Orden und also diese buddhistische Strömung, wie viel Prozent der Taiwaner praktizieren den?
Das ist schwer zu sagen, aber so angeblich nach Umfragen, die Taiwaner, die sich offiziell zu einer Religion bekennen, praktisch davon sind 35-40% bekennen sich zum Buddhismus. Das heißt aber nicht, dass sie sich nicht zu anderen Religionen auch bekennen. Also ganz normal ist es hier, was man auch in den Tempeln sieht, dass Buddhismus mit daoistischer Religion und mit Volksreligionen gemischt wird. Und zwar wild gemischt wird. Und das ist fast in jedem Tempel so. Es gibt immer eine Hauptgottheit in den normalen Tempeln. Und das kann dann je nachdem daoistisch sein oder volksreligiös oder auch Guanyin, also buddhistisch. Aber gemischt ist es meistens.
Aha, okay. Also was findet denn da am 25. Dezember überhaupt statt? Sind es diese Paraden, stelle ich mir so vor? Ich weiß es nicht.
Sozusagen. Also was der Punkt ist, dazu muss man den historischen Hintergrund ein bisschen beleuchten. Und zwar war Taiwan ja 50 Jahre lang japanisch sozusagen. Es war unter japanischer Besatzung. Und die Japaner haben versucht, die ganze Kultur auf Japanisch zu strömen praktisch. Und das heißt, das hat die Religion eingeschlossen. Was dann zur Folge hatte, dass sie ein paar Jahre lang, das hat nicht lange angehalten, versucht haben, die einheimischen Religionen sozusagen, das heißt die Volksreligionen, daoistischen Religionen auszumerzen. Also es wurden Tempel abgebrannt tatsächlich und es wurden Götterstatuen, diese Götterstatuen gesammelt und auch auf dem Scheiterhaufen praktisch verbrannt. Da gibt es historische Fotos davon. Und damals sind dann die Taiwaner, weil sie schlau sind, auf die gute Idee gekommen, ihre Götterstatuen, um die zu schützen, um die davor zu bewahren, in buddhistische Tempel zu tragen und die ja unterzustellen. Weil die buddhistischen Tempel haben die Japaner in Ruhe gelassen. Weil in Japan gibt es auch Buddhismus und das respektieren sie. Die Japaner haben zwar hier Shintoismus propagiert als japanische Staatsreligion praktisch, das hat immer auch mit Politik natürlich zu tun, aber sie haben den Buddhismus respektiert. Und deswegen hat es offensichtlich damals wirklich funktioniert, dass die ganz alten, die sind ja teilweise 200, 300 Jahre alt, diese Statuen, und schon aus China drüber gebracht worden, aus Fujian und so. Und die sind, viele davon sind bewahrt worden, weil sie in buddhistischen Tempeln Unterschlupf praktisch gefunden haben. Und man kann so sagen, dass diese, das ist praktisch ein Memorial dafür, man wiederholt es sozusagen, also zu diesem Festival jedes Jahr kommen Hunderte von Tempeln aus ganz Taiwan, bringen tatsächlich ihre Götterstatuen mit, also das ist so eine Art Pilgerschaft dann, Pilgerreise, und tragen die dann, genau, in einzelnen, da kommt immer eine Gruppe dann, da sind viele Leute dabei, vielleicht 100 Leute oder so, aus einem Tempel, tragen ihre Statuen und bringen die dann aufs Dach eben dieses Buddha-Museums. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, oben thront dieser riesige goldene Buddha. Sie laufen vorne hoch, da kann man hochgehen eben, und dann ist so ein Stufendach und dann sind Tische hergerichtet und dann stellen sie eins nach dem anderen in Reihen übereinander diese Götterstatuen auf. Das heißt, es ist alles also schön in Harmonie, aber es steht immer noch unter dem Buddha, muss man dazu bemerken. Und zwar weit unter einem riesigen Buddha.
Aha, okay. Also da kann man ja auch sagen, die Japaner haben richtigen Ikonoklasmus betrieben. Total. Ja, aber okay, ist ja in anderen Teilen der Welt jetzt auch nicht so fremd. Ja, okay, und man hat halt mit dieser Findigkeit es irgendwie geschafft, dann einen Großteil dieser Figuren und Götzen zu bewahren. Ja, okay, das ist findig. Also ich habe ja auch solche buddhistisch oder buddhistisch angehauchten Paraden öfters gesehen. Dann gibt es auch diese Flagellanten. Also Leute, die sich wirklich halt Wunden beibringen.
Das ist aber nicht buddhistisch, das ist eine Volksreligion.
Oh, okay, okay, gut. Also das wird dann da nicht praktiziert, nee. Oder? Nee, okay, gut.
Genau.
Ja, bevor wir hier Vorurteile aufbauen.
Genau, nee, ja. Das ist nicht buddhistisch.
Ja, okay.
Also zumindest in dieser Tradition hier, in dem humanistischen Buddhismus.
Ja, okay. Okay, also keine Flagellanten, also halt irgendwie Paraden, die diese Gottheiten da alle zum Quasi-Schutz da präsentieren und aufstellen und dann aber auch wieder zeremoniell zurück in die Heimat verbringen.
Richtig.
Achso, okay. Genau. Das Ganze ist jetzt auch das Wegtragen wird dann wieder irgendwie zeremoniell und feierlich.
Der Auszug wird feierlich gemacht. Das ist dann nachmittags, also es geht erstmal den ganzen Tag. Die kommen den ganzen Tag, strömen die rein, eine Gruppe nach der anderen. Insgesamt kommen 500 bis 700 Tempel pro Jahr, beziehungsweise Organisationen, meistens das Tempel. Und sie bringen 2.000 bis 3.500 Statuen mit. Also jeder Tempel hat einige Statuen, also nicht nur eine im Tempel. Ne?
Ja.
Und meistens sind es insgesamt 5 bis 7 Regionen, so statistisch gesehen. Das heißt, offensichtlich Buddhismus. Was kommt an Statuen, ist normalerweise aus dem Daoismus und aus den chinesischen Volksreligionen. Es gibt teilweise auch Marienstatuen, also christlich-katholische Marienstatuen. Einmal war eine da aus Brasilien. Da war wirklich eine Abordnung aus Brasilien, die hat ihre schwarze, ich glaube, es war eine schwarze Madonna mitgebracht.
Ja, okay.
Und die Philippinen sind oft da gibt es ja auch viel Katholizismus. Und die kommen auch mit ihren Marienstatuen tatsächlich dann an. Und haben ihre Jesus-Statue dabei, habe ich schon auf Videos gesehen. Wahnsinnig interessant.
Ja, ich könnte mir auch fast vorstellen, dass sich das mit dem Hinduismus sehr deckt, den vielen Göttern, die es da gibt. Gab es vielleicht auch bei Hindu-Abordnungen wie Ganesh oder Rama?
Habe ich nicht gesehen. Ja. Guter Punkt eigentlich. Gell? Ja. Aber das ist halt in Taiwan einfach nicht vertreten. Ich weiß, es gibt ja zum Beispiel Philippinen, gibt es halt einfach viele hier.
Genau.
Ja. So, ich denke, es liegt daran möglicherweise. Ja. Und allgemein Besucherzahl, als ich da war, waren es ungefähr 10.000 Menschen insgesamt.
10.000 und Eintritt frei, man muss nichts bezahlen.
Ja. Das ist nicht mal ein Eintritt, das ist gar nicht abgeschlossen. Da geht man muss nichts bezahlen, jeder kann sich frei bewegen. Das ist ein Spektakel, das ich jedem nur empfehlen kann. Und das wissen wenig Leute. Also ist der so schön.
Aber man sollte sich vorab so ein bisschen seinen Platz am Paradeweg vielleicht.
Nee, muss man auch gar nicht. Das ist alles sehr frei und also es gibt keine Sitzplätze in dem Sinn. Erstmal für den großen Einzug bis mittags, bis eins oder so gibt es keine Sitzplätze. Da wird einfach alles eingetragen und da kann man einfach rumlaufen. Das funktioniert auch super. Und was eben auch integriert ist und das Ganze ist, kulturelle Darbietungen sozusagen. Das heißt, viele Gruppen haben ihre Löwentänze dabei. Die sind ja auch oft mit Tempeln verbunden. Die haben ihre eigenen Löwentänze zum Beispiel. Und Tänzerinnen, die dann mit den Löwentänzern oder auch nur so Tänzerinnen performen. Eine der interessantesten Sachen, die ich gesehen habe, als ich da war, und zwar 2022, war Transformers. Die hatten Transformers, riesige, so, die waren 3 Meter groß oder so, also praktisch so Puppen auf den Schultern von Menschen, die da drin waren, aber riesig groß, ist doppelt so groß wie ein normaler Mensch fast. Und richtig ganz toll gemacht, Transformers in verschiedenen Farben, gelb und rot und so, und die waren praktisch als Gottheiten da.
Ja, okay. Das ist, wo Tradition Moderne trifft.
Genau.
Ja, okay. Ja. Taiwan ist da ja immer offen, wenn es mit Tradition,
total.
Aber auch gleichzeitig hier die Zukünftiges da miteinander
total.
Zu verknüpfen. Ja. So bei Buddhismus oder bei diesen Religionen ist ja auch immer, man erhofft sich irgendwas, man erhofft sich gute Schulnoten, man erhofft sich Gesundheit. Gibt es da noch irgendwie Zeremonien oder Zeremonienmeister, die einen, oder man muss sich unter irgendeine Sänfte oder irgendeine Bahre stellen, wo eine, wie nennt man das, sowas wie die Bundeslade sozusagen, muss sich drunter durchlegen.
Also gibt's da, was ich da gesehen habe, gute Frage, was ich da gesehen habe, ist, dass die Tempelabordnung, da kommen dann immer ein paar, die können natürlich nicht alle auf dieses Dach hochgehen, es kommen dann immer so ein paar mit ihren Statuen eben aus dem Tempel, jeder trägt halt eine Statue, es sind dann vielleicht 10 Leute aus einem Tempel oder 15, die laufen dann sehr gut organisiert, einen nach dem anderen da hoch und die kriegen von den Mönchen, den Vorgangschan Mönchen, die sind da sehr schön ausgestattet in ihren orange-roten Roben, kriegen die was in die Hand gedrückt. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Gold, irgendwas Gold oder so. Auf jeden Fall Symbolisches, ich glaube, für Glück praktisch. Und dann, was noch passiert, dass der Abt von Vorgangschan, von dort, von dem Buddha-Museum, das ist auch ein Kloster angeschlossen praktisch, der Abt präsentiert praktisch über das Ganze. Das heißt, der steht vorne, der empfängt jede einzelne Abordnung und die gehen zum Abt und kriegen da ihren Segen vom Abt.
Okay. Also erstmal, dass der Abt auch, dann muss da irgendwelche Berührungsrituale, so hatte ich es auch einmal erfahren, man kriegt irgendwie auf die Schulter geklopft.
Ja, genau.
Und also ich durfte auch mal von einem von solchen Hohepriestern da, hatte ich mal eine kurze Audienz gehabt durch meine Schwiegermutter, die sehr daran glaubt. Und
an Buddhismus?
Ja, an Buddhismus, also auch an die Gottheiten und die zum Tempel geht, Räucherstäbchen und all das. Die war aber auch in irgendeiner Vereinigung in Geelong und da war halt der oberste spirituelle Führer sozusagen und der hatte für mich dann auch nochmal irgendwie so eine Gesundheits- oder Glückszeremonie mir auf die Schultern und Kopf und Stirn geklopft und ja, soll Glück bringen. Vielleicht hat es mir Glück gebracht, wer weiß. Also vielleicht wäre mein Leben schlechter verlaufen. Ja, genau. Gleich, ich bin froh, dass ich das auch mal mitmachen durfte. Aber also Museum, da können wir vielleicht auch noch mal kurz, wie muss man sich das vorstellen? Sind da irgendwelche Reliquien oder alte Schriftrollen?
Also ich wollte vorher noch mal kurz sagen, darauf komme ich gleich noch mal. Also wie der Tag dann weitergeht, nachdem alle eingelaufen sind praktisch und alle dann ihre Statuen schon aufgebaut haben praktisch auf dem Dach. Das ist ein unglaublicher Anblick im Übrigen, wenn da die Sonne drauf scheint dann. Dann gibt es eine Zeremonie für Weltfrieden. Das ist sehr schön. Dann werden actually Stühle aufgebaut, da ist aber auch genug Platz für alle. Ein Podium wird aufgebaut und dann da ist dann der Bürgermeister von Kaohsiung dabei. Das ist ja immer sehr mit der Politik verbunden hier alles. Verschiedene, ich denke mal, also der Abt natürlich von dem Tempel und vom Kloster und verschiedene, ich nehme an, hochrangige Mönche. Machen dann eine Zeremonie für Weltfrieden. Da gibt es dann auch wieder Aufführungen, es wird wieder Gelöwentanzt und es gibt Trommelaufführungen und so in der Zeremonie.
Es gibt bestimmt auch diese Theater, diese kleinen Puppen, die dann so...
Nee, die gibt es nicht, es gibt wirkliche, aber das ist jetzt nicht in der Zeremonie, sondern auf einer Seitenbühne gibt es eine wirklich, also mit Menschen, eine der besten taiwanische Oper-Theatertruppen hier, tritt dann auch immer auf.
Aha, okay.
Genau, ganz toll. Also alles umsonst praktisch. Und es gibt auch Essen dann es wird dann immer Essen ausgegeben, so die Biendangs für die Tempel, also die aus dem Tempel.
Wahrscheinlich eben. Vegan?
Nee,
nicht zwangsläufig, okay.
Ja. Ah, das ist eine gute Frage. Vegetarisch nehme ich mal an. Vegetarisch, weil Pongangische ist nicht vegan, vegetarisch, genau.
Ja, okay.
Die haben im Übrigen auch ein hervorragendes vegetarisches Restaurant vorne.
Ja, okay.
Super High-End, ganz toll. Es wird viel, was mir aufgefallen ist, davon abgesehen, also damit wird das Ganze dann praktisch abgeschlossen. Es gibt diese Zeremonie für Weltfrieden am frühen Nachmittag. Und dann irgendwann, was du vorher gesagt hattest, ziehen die wirklich zeremoniell wieder aus. Das heißt, jede Gruppe zieht dann wieder aus, den ganzen Weg runter. Das ist ein langer Weg von diesem Museum vorne bis zum vorderen Eingangstor, vielleicht wirklich 50, 100 Meter, ist groß alles. Und ziehen dann durch das vordere Eingangstor alle nach dem anderen wieder mit Musik und mit allem aus. Also sehr faszinierend. Genau. Und jetzt das Museum, um darauf zu kommen. Das Museum ist praktisch unter diesem großen Buddha. Und die haben wirklich unschätzbare Buddha-Reliquien, Statuen oder so, die Museen hier tatsächlich nicht haben. Da können sich die anderen Museen hier in Taiwan eingraben, weil die es geschenkt kriegen. Die kriegen es von Gläubigen geschenkt, praktisch von Anhängern geschenkt. Die haben schon, das ist wirklich der Burner, ganz toll da. Man muss allein deswegen lohnt sich mal hingehen. Die haben hunderte von Jahren, also tausend Jahre alte Gandhara-Statuen, so buddhistische Statuen, der Hammer. Es wurden hier, wir waren hier im Hauptquartier in Taipei von Vorgangshan. Das ist hier in der Stadtmitte. Und allein da stehen ein Stockwerk ist da die Zeitung einfach. Die haben eine eigene Zeitung. Da stehen unschätzbare alte, wirklich 700 Jahre alte Buddha-Statuen rum, die einfach nur in der Zeitungsredaktion, weil sie eben von jemandem geschenkt worden sind.
Ja, ja,
also
okay.
Allein deswegen lohnt sich dieses Buddha-Museum da, das ist ganz toll. Und sie haben sogar neue Technologie, die haben VR, ein VR-Room, wo man 360 Grad ringsum die Geschichte des Buddhismus irgendwie vorgeführt kriegt, ganz toll.
Okay. Das ist ja, da müsste ich mir mal einen Geburtstag, einen Weihnachtstag freinehmen, um da vorbeizugucken. Annette, ich könnte ja noch stundenlang mit dir darüber reden, aber ich befürchte, die Zeit ist uns wieder davon gelaufen. Trotzdem danke ich dir vielmals für die ganzen Einblicke, die du uns gegeben hast in dieses Reiseziel da im tiefen Süden. Und damit verabschiede ich mich und sage Danke und wünsche noch allen Taiwan interessierten deutschsprachigen Zuschauern, Zuhörern einen schönen Tag. Und Annette, möchtest du Tschüss sagen?
Ja, genau. Vielen Dank. dass ich hier sein durfte und ich freue mich immer, über taiwanische Kultur zu reden.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Samstag, den 30. Mai 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.